Super. Okay, und ich bleibe, bis die letzte Frage gefragt ist. So, ihr Lieben, wir wollen weitermachen in unserem Thema. Der Herr sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und der wesentliche Gedanke, den wir verfolgen, ist der, dass die Herrschaft Jesu bedeutet, dass er auch das Recht beansprucht und durchsetzen möchte, dass die Gemeinde auf seine Art gebaut wird. Und er hat niemandem jemals ein Recht gegeben, irgendetwas von seinen Grundsatzungen der Gemeinde zu verändern. Und ich glaube, dass das brandgefährlich ist, überhaupt sich daran zu wagen und zu sagen, wir wissen das heute anders, wir wissen das heute besser. Ich möchte mit dieser Mentalität nichts zu tun haben. So, ich lehre, was neutestamentliche Gemeinde ist. Wenn du meinst, ihr macht was anderes auf anderer Grundlage, du bist dafür verantwortlich, aber du hörst hier die Wahrheit. Und ich glaube, dass der Segen Gottes auf das kommt, was Gott in seinem Wort beschrieben hat. Warum sollen wir etwas anderes versuchen, wenn 1700 Jahre Kirchengeschichte uns beweisen, es bringt nicht das Maß an Herrlichkeit, was sie am Anfang gehabt haben. Warum? Wie viele Jahrhunderte wollen wir noch weitermachen, nach Strickmustern, die Menschen sich ausgedacht haben, zu arbeiten, wenn wir doch den Plan haben? Das ist ein guter Gedanke, nicht wahr? Und wir haben angefangen, uns die Grundelemente der Gemeinde anzuschauen, sind da noch nicht so weit gekommen, haben da ein bisschen etwas uns angeschaut, über was eigentlich Bekehrung ist. Und ich denke, viele von euch haben schon gesehen, dass die Schrift da ein ganz anderes Verständnis hat, als an vielen Stellen das so geglaubt und praktiziert wird. Es geht um viel, viel mehr als nur um eine Karte auszufüllen oder eine Hand zu erheben oder zu sagen, ich finde euch toll, darf ich hier Mitglied werden oder irgendwie so etwas. Es geht um etwas anderes. Es geht um die Herrschaft des Herrn. Jetzt kommen wir zu einem nächsten Punkt und wir müssen dann sehen, dass wir das hier zügig vorantreiben jetzt. Ich will sprechen über Taufe, über die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und dann will ich sprechen über Jüngerschaft und dann kommt endlich der Dienst der Ältesten. Das sind die Grundelemente der Gemeinde. Da kommen noch einige andere oder Unterpunkte noch dazu und andere Dinge, aber das ist erstmal, wie es beginnt. Und der Herr sagt, wenn ihr nicht beginnt mit dem, was der Anfang ist, warum soll ich euch die anderen Dinge offenbaren? Warum? Ja? Und das ist unser Problem. Es ist hohe Zeit, dass das Volk Gottes wirklich sich besinnt auf Gott und dass sie sagen, wir wollen jetzt nach Gottes Art und Weise bauen. Halleluja. Die Menschen wurden im Neuen Testament gerufen zur Umkehr und als ein sichtbares Zeichen der Umkehr wurde von ihnen verlangt die Taufe. Wer glaubt und getauft wird, wird errettet werden. Und dann kommen solche Schlaumeier und sagen, ja, aber was ist, wenn ich nur glaube und nicht getauft werde, bin ich dann auch errettet? Ich habe keine Lust, über solche Dinge zu reden. Ich sage, das ist, was das Wort sagt. Warum wollen wir nicht einfach tun, was das Wort sagt? Wir müssen einmal überlegen, was hindert uns eigentlich, die Dinge so zu nehmen, wie sie da sind. Und dann werden wir entdecken, es hat so viel mit Anpassung zu tun, so viel mit Menschenfurcht und Feigheit zu tun und so viel damit zu tun, einen Weg zu wählen, von dem wir hoffen, der ist doch auch irgendwie akzeptabel, aber der bringt weniger Leid und weniger Verfolgung. Wir sind nicht gerufen, dem Leid auszuweichen. Wir sind nicht gerufen, das ist nicht unsere Berufung. So, die Menschen wurden gerufen, wenn sie sich bekehren wollten, sich taufen zu lassen auf den Namen eines Schwerverbrechers. Und damit aus dem religiösen System, wovon sie noch Teil waren, in einem Augenblick auszusteigen. Das war extrem radikal. Wenn wir das bedenken, dann sagen wir, es ist ein Wunder, dass das 3000 auf einen Schlag nach einer Predigt gemacht haben. Aber da sehen wir die Macht des Schwertes des Herrn. Herzen aus Täuschung herauszubringen in die Wahrheit und in die Willigkeit der Wahrheit zu gehorchen. Nirgendwo sehen wir im Neuen Testament eine Taufe vor einer Bekehrung. Das ist eine ganz simple Tatsache. Wir sehen keine Taufe vor einer Bekehrung. Macht auch keinen Sinn, weil die Taufe drückt sinnbildlich aus, was im Geist geschehen ist. Es ist die Identifikation mit dem Sterben, mit dem Begräbnis und mit der Auferstehung Jesu. Das ist die Das ist die Identifikation damit. Das ist der sichtbare Ausdruck dessen, was geschehen ist. Wir sind mit Christus gestorben, begraben und auferstanden. Und das Leben aus Gott ist jetzt in uns. Und die Taufe ist ein solcher sichtbarer Ausdruck. Und wer hat uns das Recht gegeben, den Zeitpunkt zu verlagern? Wer hat uns das Recht gegeben, die Form zu verändern? Wer? Wenn Jesus der Herr ist, es gibt niemanden, es gibt keine Institution, egal wie alt sie ist, es gibt keinen Menschen, egal wie weise er ist, es gibt niemanden, der das Recht und das Mandat hat, das Wort Gottes außer Kraft zu setzen. Jesus ist der Herr. Halleluja. Es ist doch so einfach. Warum machen wir es nur so kompliziert? Und dieses Wort taufen bedeutet nichts anderes als untertauchen. Frag irgendeinen griechischen Experten, der muss gar nichts mit Bibel zu tun haben, mit Neuen Testament zu tun haben, der einfach nur das alte Griechisch kennt. Frag ihn, was das Wort baptizo bedeutet. Und er wird dir sagen, es bedeutet, einen Gegenstand zu nehmen und völlig in etwas anderes hineinzutauchen. Er würde niemals zulassen, ein griechischer Experte, dass du das Wort baptizo verwendest, wenn du diesen Gegenstand nimmst und sprenkelst ein paar Tropfen Wasser drauf. Das ist ein anderes Wort. Warum erlauben wir diese Begriffsverwirrung? Warum? Gott ist Gott und ich glaube, niemand darf definieren, was Taufe ist, außer er selbst. Wenn wir das verstehen, werden die Dinge so einfach, so absolut einfach. Dann verstehen wir auch, wie sinnlos diese Frage ist, wenn jemand als Kind besprenkelt worden ist und er hat sich dann bekehrt, soll ich mich noch einmal taufen lassen? Ich sage, nein, du sollst dich taufen lassen. Weil Taufe ist Taufe. Kennst du noch früher, in 50er Jahren gab es diese witzigen kleinen Autos, heute baut man wieder ganz ähnliche, Gogomobil, ja? Früher gab es noch, in meiner Jugend gab es Gogomobils, ganz heiße Autos. Ja, du kannst ein Gogomobil fahren und sagen, Leute, schaut her, hier kommt mein Mercedes. Aber alle, die jemals einen Mercedes gesehen haben und wissen, was ein Mercedes ist, werden sagen, hallo, kleiner Scherzkeks. Das ist ein Gogomobil. Und es spielt gar keine Rolle, wie du das Ding nennst. Wir alle wissen, es ist ein Gogomobil und kein Mercedes. Sagst du, was hat das mit unserem Thema zu tun? Ganz einfach, eine Taufe ist eine Taufe. Und eine Besprenkelung ist eine Besprenkelung. Und wenn du eine Besprenkelung Taufe nennst, ist es immer noch eine Besprenkelung. Ist nicht so tiefschürfend, aber es macht die Dinge irgendwie klar, oder? Und da haben wir das Problem. Menschen haben eine andere Verpflichtung, eine andere Loyalität. Eine Frau rief bei mir an und sagte, ich habe ihre Grundlagenkassetten gehört und vom Wort Gottes habe ich verstanden, ich soll mich taufen lassen. Ich sage, Halleluja, Schwester, wunderbar. Ja, sagt sie, aber da ist ein Problem. Ich sage, wo ist das Problem? Ich habe jetzt meinen Pfarrer darüber befragt. Ich sage, Schwester, wer hat dir das eingegeben? Du selber hast mir gesagt, du hast in der Bibel herausgefunden, dass du noch nicht getauft bist. Weswegen willst du irgendeinen Menschen fragen um Rat, wenn du es selber schon verstanden hast, wenn der Heilige Geist dir die Wahrheit klar gemacht hat, du hast nur noch eine Aufgabe, du tust, was du verstanden hast zu tun. Und da war das Problem, falsche Loyalitäten. Und sie sagt, ja, und der Pfarrer hat gesagt, wenn du dich noch einmal taufen lässt, verlierst du deine Seligkeit. Das ist tiefste religiöse Manipulation. Und sie war jetzt verwirrt und wusste nicht, was sie tun sollte. Und ich konnte ihr nichts anderes sagen als, schau in das Wort Gottes. Ich bin nicht gegen irgendeine fromme christliche Institution. Ich bin für neutestamentliche Gemeinde. Ich bekämpfe nicht das Alte. Ich proklamiere das Neue, das Wahre, das Echte. Aber das gibt Spannungen, das gibt Konflikte. Das war auch ein Konflikt für einen Jude, sich auf den Namen des Schwerverbrechers Jesus von Nazareth taufen zu lassen. Das hat ihn in einem Schlag herauskatapultiert aus dem religiösen Umfeld, in dem er war. Weil er damit nicht mehr seine bisherige Leiterschaft als maßgeblich für sich anerkannt hat. Das war ein Konflikt. Und es ist heute noch genauso an vielen Stellen ein Konflikt. Aber wir dürfen nicht überlegen, was kostet mich der Gehorsam? Wir dürfen nicht sagen, ja, wenn ich das tue, dann fliege ich aus meiner Arbeit, nur weil du in einer christlichen Organisation arbeitest. Oder wenn ich das tue, verliere ich mein Erbe. Nein, du gewinnst die Gunst Gottes. Rechne nicht, überlege nicht und sag, naja, und dann fangen wir an, uns Schleichwege auszudenken. Gott kennt ja mein Herz. Das hört man dann oft. Ja, Gott kennt dein Herz. Und zu deinem guten Herzen, tu noch ein paar gute Taten. Tu, was das Wort Gottes sagt. Ja, aber mein Mann erlaubt mir das nicht. Hallo. Wir leben in einer freien, demokratischen Gesellschaft und Religionsfreiheit, oder wie sagt man, das Recht zur freien Ausübung der Religion steht jedem 14-jährigen Menschen zu. Und da gehst du zu deinem lieben Mann und sagst, lieber Mann, du weißt, wie sehr ich dich lieb habe und jetzt ist der Heilige Geist auf mir und du wirst sehen, ich werde dich noch viel mehr lieb haben. Aber der Jesus, der mich gerettet hat, der sagt in seinem Wort, ich soll mich taufen lassen. Und die Schrift sagt, man soll Gott mehr gehorchen als den Menschen. Bitte fass das nicht als eine Frong auf. Ich tue es nicht gegen dich, ich tue es für dich. Du wirst sehen, wenn ich Gott gehorsam bin, da kommt so eine Kraft auf mich und ich werde dich lieben. Du wirst denken, du hast eine neue Frau. Bis hinein ins Bett, Schätzchen, du wirst sehen. Amen. Frauen im Heiligen Geist sind sexy, natürlich. Natürlich. Weil Sex kommt nämlich nicht vom Teufel, das kommt von Gott. Und es ist eine wunderschöne Erfindung. Und Sex im Heiligen Geist ist das Beste, was dir passieren kann, lieber Mann. So. Möchtest du, dass ich mich taufen lasse? Aha. Ja, aber wie ist das mit der Unterordnung? Wir haben keine Berechtigung oder keine Notwendigkeit, uns in den Fragen des persönlichen Glaubenslebens einem Menschen unterzuordnen, der sich selber nicht dem Wort Gottes unterordnet. Wir ehren unseren Mann als Frau, ja? Nicht wir, die Frau jetzt, ja? Ich nicht. Aber das ist ein falsches Denken, dass nur weil er mein Mann ist, ist er berechtigt und verpflichtet, über mein Glaubensleben zu wachen. Ja? Es gibt Männer, die wollen ihren Frauen verbieten, in die Gemeinde zu gehen. Da sagt die Heilig Geist emanzipierte, demütige, untergeordnete Frau, Schätzchen, du gehst zu deinen Skatbrüdern, fragst mich auch nicht um Erlaubnis und ich gehe Sonntagmorgen in die Gemeinde. Und einen schönen Sonntagmorgen wünsche ich dir noch. Und du wirst sehen, ich bin pünktlich zurück, das Essen habe ich schon Samstagnacht gekocht, ich komme und es ist alles da, du wirst keinen Mangel leiden. Und wenn du mit mir Gemeinschaft haben willst, alle Tage die Woche, aber Sonntagmorgen bin ich in der Gemeinde. Weil ich das brauche, weil das für mich wichtig ist. Und wenn du mich lieb hast, dann lässt du mich gehen, weil du mir was Gutes tun möchtest. Das ist falsche Demut, sich an dieser Stelle zu beugen. Das ist falsche Demut. Und so viele Menschen werden gefangen gehalten von religiösen Ketten der Anklage und des Vorwurfes und des emotionalen Drucks. So viele Menschen. Und wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Halleluja. Die einzige im Detail beschriebene Taufe, die ich kenne im Neuen Testament, finden wir in Apostelgeschichte 8. Das ist Philippus und der Kämmerer, der Schatzmeister von Äthiopien. Und es heißt dort so klar und so eindeutig, Apostelgeschichte 8, 38. Sie stiegen beide in das Wasser hinab. Sowohl Philippus als auch der Kämmerer und er taufte ihn. Warum sagt das Wort hier ausdrücklich, sie stiegen beide in das Wasser hinab? Weil sonst hätte er ihn nicht taufen können. Taufen heißt jemanden untertauchen. Und er hat nicht gesagt, ich sitze hier im Wagen, meine Kleider, die will ich heute nicht nass machen, geh du mal selber. Ja? Und er hat auch nicht gesagt, bleib sitzen, Herr Minister, schöner Kleidung. Ich gehe mal runter und hol ein Glas Wasser und dann erledigen wir das hier oben im Wagen mit ein paar Tropfen. Die gingen beide ins Wasser, weil sie eine Taufe vollziehen wollten. Zum Taufe vollziehen müssen zwei ins Wasser gehen. Amen. So ist es nicht so schwer. Es ist ganz einfach. Wir finden im Neuen Testament kein Sakramentsverständnis. Also, dass es eine heilige Handlung gibt an einem Menschen, der selber nicht glaubt, und weil Gott Gott ist, wirkt diese heilige Handlung, egal ob der glaubt oder ob der dafür sich öffnet oder so etwas. Das ist nichts anderes als Magie. Das ist fromme Zauberei. Zu denken, der heilige Mann tut an meinem Baby etwas und das wird dem Kind gut tun. Das ist fromme Zauberei. Und es ist ein mehrfacher Betrug. Die Eltern betrügen sich selbst, betrügen ihr Baby, und der die Handlung ausführt, betrügt die Eltern und betrügt das Baby. Es gibt keine Handlungen, die in sich wirken, weder Abendmahl noch Taufe noch irgendetwas anderes, sondern es gibt Menschen, die an Jesus glauben, die unter der Herrschaft Jesu leben wollen und die verstehen, was es bedeutet, das Fleisch Christi zu essen, das Blut Jesu zu trinken, und sie tun das im Glaubensgehorsam und sie empfangen den Segen, den das Wort Gottes versprochen hat. Aber Handlungen in sich, egal ob die Menschen das glauben oder nicht, das gibt es nicht in der Bibel. Das gibt es, weder Handauflegung noch irgendetwas, das gibt es nicht in der Bibel. Dieses ganze Sakramentsverständnis ist ein totaler Unfug. Ich weiß, ich mache mir jetzt hier gerade ein paar Freunde, aber ich bin nicht hier, um dich in deinem Irrtum zu bestätigen. Ich bin hier, um zu sagen, was das Wort sagt. Und wenn du dich darüber aufregst, das ist wunderbar, das finde ich klasse, dann kannst du damit zum Wort gehen und kannst das anschauen und studieren und kannst dann mit dem Herrn darüber reden. Aber du musst Entscheidungen treffen und du musst die Verantwortung übernehmen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir können sagen, ja, wieso kann das an diesem kleinen Punkt irgendwie liegen? Weil es einfach ausdrückt, dass Jesus der Herr ist. Und wenn es so ein kleiner Punkt ist, dann was hindert dich, diesen kleinen Punkt zu erfüllen? Scheint offensichtlich bei manchen Leuten nicht so ein kleiner Punkt zu sein. Es holt uns aus religiösen Bindungen heraus. Es holt uns aus Systemen heraus. Und ich bin sehr beängstigt über diesen zunehmenden Trend von Einheit und alles zusammen und alles ist gut und alles ist richtig und alle Kirchen, und wir erkennen deine Taufe an, dann erkennst du unsere Taufe an und dann ist das alles irgendwie gut. Ich glaube nicht, dass das ein gutes Ende nehmen wird. Ich kann das nicht sehen im Wort Gottes. Ich kann nicht Paulus sehen in ökumenischen Beratungen und hört sich da Dinge an, die Zauberei sind, die gegen das Wort seines geliebten Herrn sind. Und er sagt, okay, wenn ihr das, was ich mache, akzeptiere, akzeptiere ich, was ihr macht. Das ist nicht der Paulus, den ich kennengelernt habe. Sondern er hat einen Anspruch und er handelt in apostolischer Vollmacht. Und wenn wir das wieder bekommen, und dafür müssen wir beten, wir brauchen das so dringend, dann werden ein paar vornehme Herren sehr geschockt sein in unserem Land. Das kann ich dir versprechen. Ja. Galater Kapitel 1. Schauen wir uns mal an, seine Einstellung, seine Sicht, seines Dienstes und seiner Verantwortung. Galater 1, Vers 6. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium. Paulus sagt, ihr habt doch das Evangelium bekommen. Weswegen jetzt was anderes? Warum? Wo es doch kein anderes gibt, Vers 7. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Wenn das Evangelium lautet, Buße, Glauben, Taufe, Empfang des Heiligen Geistes und verbindliches Leben in der Gemeinde. Warum wollen wir das umkehren und wollen sagen, erst Taufe und dann mit 14 überlegen wir nochmal und setzen nochmal nach und versuchen jetzt irgendwie einen Glauben zu erzeugen, der natürlich all die Jahre noch gar nicht da war? Ja. In dem Moment, wo wir glauben, jemand wird durch die Taufe Mitglied einer Gemeinde, haben wir uns ja der Möglichkeit der Evangelisation selber beraubt. Weil jetzt sind die ja schon alle Christen. Und deswegen muss man dann sich so eine Krücke einfallen lassen und nennt das Ganze dann Firmung oder Konfirmation. Und dann sollen die sozusagen die besprenkelten Heiden nachträglich noch sich bekehren. Aber das darf man nicht so sagen, weil die sind ja schon Teil der Gemeinde. Versteht ihr, was das für eine komplizierte Geschichte ist? Man macht sich selber die Sache unheimlich schwer. Statt zu sagen, das sind liebe Menschen und ich habe kein Problem damit, ein neugeborenes Baby zu segnen. Das habe ich viele Male getan. Viele Male. Aber damit bescheinige ich gar nichts, außer dass Gott gut ist und dass Gott einen guten Plan hat. Und ich glaube, dass Segnen eine Macht ist und dass Kräfte vom Himmel freigesetzt werden, wenn wir segnen. Aber ein Kind Gottes wird man, indem man Christus als Herrn und als Retter annimmt und sich seiner Herrschaft unterwirft. Und es gibt keinen anderen Weg. Und alles andere ist ein frommer Betrug, ihr Lieben. Und in manchen Kreisen, wenn man das anspricht, die gehen auf die Palme. Irgendwo habe ich mal auf einer Kassette gesagt, Leute, man muss doch mal überlegen, wenn unser lieber Papst, und ich bin nicht antikatholisch und ich möchte niemanden hier auf die Füße treten und ich möchte auch nicht irgendwie gegen den Papst irgendetwas Ungebührliches sagen. Aber ich sagte, man muss sich doch einmal die Frage stellen, wenn er da, das war damals so der Anlass, ein Jugendtreffen in Polen und 1 Million junge Leute kamen dort. 1 Million junge Leute. Was für eine Gelegenheit. Und wenn dort in einer einstündigen Ansprache diesen Menschen nicht gesagt wird, ohne Christus geht ihr verloren. Ihr könnt hier alle Rituale machen und ihr könnt hier alle Kerzen anzünden und ihr könnt machen, was ihr wollt, ohne dass ihr die Rettung in Christus annimmt, ohne dass ihr zum Kreuz kommt. Ihr werdet verloren gehen. Wenn ich das in einer Stunde nicht über meine Lippen kriege, dann muss ich mal fragen, in wessen Auftrag mache ich das eigentlich alles? Was ist eigentlich mein Ziel? Was ist mein Ziel? Wenn mein Ziel ist, die zum Himmel zu bringen, werde ich ihnen das Wort Gottes sagen und nicht sie alle täuschen und sie mit Brüder und Schwester anreden. Mit Sicherheit waren in dieser Million viele Leute, die nicht Brüder und Schwestern waren. Was sind Brüder und Schwester? Das ist nicht irgendwie so wie so in der amerikanischen farbigen Kultur, die sagen auch, hey Brother, ja. Im biblischen Sinne, Bruder und Schwester sind wiedergeborene Menschen, die durch den Geist Gottes wiedergeboren sind. Nicht daran zu erkennen, dass sie an Gottesdiensten teilnehmen, sondern dass sie das Leben aus Christus empfangen haben. Das sind unsere Brüder und unsere Schwestern. Und unsere Moslems sind liebe Leute und wir haben sie lieb und wir wollen sie segnen, aber sie sind nicht unsere Brüder und nicht unsere Schwestern. Und ein Moslem würde sich verbitten, er würde sich verbitten, wenn wir ihm nahelegen, dein Allah ist unser Gott. Wir haben den gleichen Gott wie du. Der würde sich das verbitten. Aber viele Christen fallen in diese Falle hinein und denken, der Gott, den wir haben, weil es was mit Abraham zu tun hat, es ist der gleiche Gott, den die Moslems haben. Das ist eine totale Verwirrung. Das ist nicht die Tatsache. So, ich sagte, da muss man einmal fragen, was das Ganze eigentlich soll, in wessen Dienst dieser Mann steht. Eine Frau rief mich an, aus Bayern, und sagte, bis jetzt hat sie mit Genuss meine Kassetten gehört und ist so gesegnet und so erfreut. Ich dachte, aha, also. Und dann kam es und sie sagte, also, aber jetzt hat sie das gehört und das findet sie so unmöglich und sie sagt, ich habe ihren lieben Papst beleidigt. Ich sage, Entschuldigung, das habe ich nicht getan. Ich habe nur gesagt, das ist evangelistische Verkündigung nach der Bibel. Und wenn er diese Gelegenheit nicht nutzt, dann was macht er eigentlich? Worum geht es ihm eigentlich? Was ist das Ziel? Und dann habe ich einen Fehler gemacht und sagte, es ist doch schließlich so, dass auch der Papst wie jeder andere, wie ich und jeder andere, muss sich doch am geschriebenen Wort Gottes messen lassen. Damals kannte ich noch nicht viel von katholischen Gedankengut. Ich dachte, das ist doch ein Argument, ja. Das leuchtet doch ein, dass jede Verkündigung, jede Lehre, jedes Buch, jede Kassette, jede Ansprache, alles muss doch geprüft werden am geschriebenen Wort Gottes. Schließlich habe ich protestantischen Hintergrund, sola scriptura, nur die Schrift. Dachte ich, das leuchtet doch ein. Und da ging die Bombe erst richtig los. Was mir einfallen würde, das ist eine Unverschämtheit zu verlangen, dass man die Worte des Papstes an der Bibel zu messen habe. Und weißt du, dass das Lehre ist der katholischen Kirche? Dass wenn der Papst ex cathedra spricht, sein Wort gilt. Und wenn in der Bibel das Gegenteil steht, dann stimmt sein Wort und nicht die Bibel. Das ist Allgemeingut. Wenn du sagst, nein, das stimmt nicht, dann und du bist Katholik, du kennst die Lehren deiner eigenen Kirche nicht. Es gibt das Dogma zum Beispiel der unbefleckten Empfängnis von 1854. Das ist ex cathedra gesprochen, das ist gültig, das muss jeder Katholik glauben. Ich habe immer gedacht, unbefleckter Empfängnis, das klingt harmlos, das ist Jesus, ist ohne Sünden geboren. Logisch, das kann ich nachvollziehen. Dann ging ich aber ins Internet, als ich erstmal merkte, was da für Bomben sind, wenn man da mal ein bisschen über die religiöse Wiese wandert, ja, was da für Tretminen sind. Dann habe ich angefangen, ein bisschen zu studieren. Das Dogma der unbefleckten Empfängnis besagt, dass Maria ohne Sünde geboren wurde. Ja. Und deswegen war sie qualifiziert, Jesus, den Sohn Gottes, auf die Welt zu bringen. Ihr Lieben, seit Adam gefallen ist im Garten, sind alle Menschen, die auf diesem Planeten geboren sind, im Fluch geboren und sind, wenn sie nicht das Heil der Errettung annehmen, sie sind verloren. Das ist biblische Wahrheit. Und wer diese wichtige Wahrheit außer Kraft setzt, der muss sich allerdings fragen lassen, von wem wird er inspiriert und in wessen Auftrag handelt er. Und was ich Interessantes feststelle, dass es zunehmend unpopulärer wird, in Pastorenkreisen mal solche Themen anzusprechen. Ich habe da Überraschung von charismatischen freikirchlichen Pastoren erlebt, dass ich dachte, das sind alles katholische Agenten. Anders kann ich mir ihre heftige Reaktion gar nicht erklären. Ich war so erstaunt, wie sie auf einmal das verteidigen. So ein kleiner Nebensatz. So dachte ich, wir stimmen ja alle überein. Wir wissen über den Götzendienst in der katholischen Kirche. Und da kam eine Woge der Empörung. Und sie stürzten sich auf mich. Ich dachte, meine Güte, das sind doch meine Brüder. Was ist denn jetzt passiert? Ich dachte, das ist Allgemeingut. Aber inzwischen ist es nicht mehr korrekt. Es ist nicht mehr opportun, solche Dinge zu sagen. Der Einheitswind bläst mächtig. Und wenn wir jetzt nicht fest werden in den Grundlagen der Bibel, du denkst, warum reden wir hier über Taufe, ihr Lieben? Das geht um viel mehr als um deine persönliche Sache. Wenn wir jetzt nicht fest werden in diesen Dingen, dann wird morgen ein Sturm blasen, wo heute ein Wind weht. Und wir werden uns sonst wo wiederfinden. Die fatalen Auswirkungen dieses Irrtums, dass durch Taufe ein Mensch Kind Gottes wird und Glied der Gemeinde wird, führt ja automatisch zu einem völlig veränderten Verständnis von Gemeinde. Auf einmal haben wir in der Gemeinde Bekehrte und Unbekehrte. Und das ist total gegen das Neue Testament. Im Neuen Testament zur Gemeinde wird hinzugetan. Man kann überhaupt nicht eintreten in eine Gemeinde. Das geht überhaupt nicht nach dem Neuen Testament. Sondern man wird Kind Gottes und man wird durch den Heiligen Geist in den Leib hineingetauft. Das ist etwas, was Gott tut. Damit habe ich nicht gesagt, dass ich gegen eine Erklärung der verbindlichen Mitgliedschaft bin. Ich will nur sagen, du kannst Erklärungen unterschreiben, so viel du willst. Wenn du nicht von neuem geboren bist, bist du kein Kind Gottes und du bist nicht Glied der Gemeinde Jesu. Du kannst vielleicht Glied einer Kirche, einer Freikirche sein. Aber ihr Lieben, lass uns doch saubere Begriffe haben. Ich hörte einen Mann Gottes sagen, ja, lass uns das aber nicht vergessen, dass auch die evangelische Kirche zum Leib Christi gehört. Hallo. Es gehören überhaupt keine Organisationen zum Leib Christi. Es gehören nur Menschen zum Leib Christi und die haben alle ein Merkmal. Die sind alle durch den Geist Gottes von Neuem geboren. Und das war die Reaktion Gottes auf die Tatsache, dass sie Christus als ihren Retter und ihren Herrn angenommen haben. Und dann hat Gott darauf geantwortet und hat auf diese Buße und diese Umkehr in ihnen dieses Wunder der neuen Geburt bewirkt. Etwas anderes gibt es nicht. Und dann haben wir den Schlamassel, dann haben wir jetzt eine Gemeinde mit Bekehrten und Unbekehrten und die Unbekehrten dürfen wählen, wer der Vorstand ist, haben eine starke Lobby, wählen dann noch ein paar unbekehrte Leute in den Vorstand und dann kriege ich diese E-Mails, was sollen wir machen? Wir sind hier im Vorstand und einige sind überhaupt nicht bekehrt und wir streiten uns hier nur und die sind gegen alles, was die Bibel sagt und die wollen dies nicht und die wollen das nicht und wir fetzen uns hier und dann kommen die und sagen, du willst uns den Glauben absprechen und ich kann diesen ganzen Stress nicht mehr ertragen. Ich sage, hallo Bruder, wer hat dir jemals gesagt, diesen Stress auf dich zu nehmen? Wir haben Kämpfe des Glaubens, wir haben Leiden. Aber nicht in solchen Situationen. Was würde Paulus sagen? Halt aus, warte ab, es wird kommen. Dein Pfarrer wird sich noch bekehren, doch, doch, es wird schon kommen. Paulus würde sagen, ich schlage vor, wir machen neutestamentliche Gemeinde. Er hat niemals etwas anderes getan, außer neutestamentliche Gemeinde gegründet. Er hat nicht versucht, in der Synagoge ein paar Agenten Gottes unterzubringen und versucht, von innen heraus irgendwie die Sache umzufunktionieren. Das hat er niemals getan. Er hat gestartet in Synagogen und hat dort das Evangelium von Christus verkündigt, weil die Bibel sagt, das Evangelium den Juden zuerst. Sobald die sich bekehrt haben und sobald der Widerstand sich regte, hat er sie herausgenommen, abgesondert und hat sie dort gelehrt und schlussendlich Gemeinde gebaut. Das ist, was er getan hat. Das ist das Muster, was du siehst in der Bibel. Du siehst nirgendwo, dass er geisterfüllte Leute strategisch positioniert hat in Vorständen der Synagoge und versucht hat, irgendwie jetzt daraus irgendwas Messianisches zu machen oder so etwas. Warum machen wir alles so kompliziert? Warum wollen wir andere Wege beschreiten als die, die von Urzeiten in Gottes Buch festgelegt sind und die immer gesegnet waren und die in der dritten Welt bis zum heutigen Tage wunderbar funktionieren? Warum nur? Wer bringt uns dahin, dass wir sagen, ja, ich weiß, was die Bibel sagt, aber wann werden wir dieses Aber endlich abhacken und sagen, das A kannst du stehen lassen und sagst, ja, Amen. Aber hinten dieses B-E-R, das hackst du ab und sagst, fertig damit. Christus ist der Herr, ich bin vor ihm verantwortlich. Eines Tages stehst du vor ihm und meinst du, wenn du ihm erklärst, damals habe ich ja gesessen in der Kubi, da habe ich das so knallhart und so lieblos und so brutal gehört, dass das, was ich immer dachte, was Taufe ist, gar keine Taufe ist. Und das hat mich so verletzt und das tat mir so weh. Ich brauchte x Seminare für innere Heilung, aber heute noch schmerzt es. Und jetzt stehe ich vor dir. Und du kannst ja verstehen, dass, weil ich ja diese Verwandtschaft habe und weil dieses und jenes da noch dranhängt, du kannst doch verstehen, dass ich da nicht einfach dann diesen Schritt tun konnte und mich taufen lassen konnte. Wird Jesus sagen, ja, das können wir doch alle verstehen. Klar, du hast nur aus Liebe gehandelt zu den Menschen. Wird Jesus das sagen? Wir sagen, warum hast du nicht auf mich gehört? Ich wollte so dich segnen. Ich wollte so gewaltige Dinge in deinem Leben tun. Aber schon bei dem ersten kleinen Schritt hast du gekniffen. Und hast dich angepasst und hast dir vorgerechnet, ja, wenn du jetzt die Stelle verlierst, dann lebst du von Hartz IV, bist du nicht mehr evangelische Krankenschwester, nee, nicht Krankenschwester, Kindergartentante, ja, Krankenschwester gibt es vielleicht auch noch, ja, Kindergartentante. Und dann Hartz IV, davon kann man nicht leben, ja, und deswegen ist doch wohl logisch, dass ich da nicht meine Stelle aufs Spiel setze. Ist das die Mentalität im Neuen Testament? Der Herr hat gesprochen, ich glaub's, ich nehm's, ich tu's und er wird für mich sorgen. Und das ist, was die Gläubigen tun in der dritten Welt, in der muslimischen Welt. Und die haben nicht Angst, ihren Job zu verlieren, die haben Angst, umgebracht zu werden. Die haben Angst, verprügelt zu werden, von ihren eigenen Verwandten ausgestoßen zu werden aus ihrem Dorf und wegziehen zu müssen. Und trotzdem tun sie das in so großer Zahl. Und wir kommen hier an und mit unseren Erbsenzählereien und wir reden hier von unserem Job. In fast jedem Land, also mindestens in allen Ländern der dritten Welt, wenn die sehen, wie hier ein Hartz-IV-Empfänger lebt, die sagen, der ist König. Der muss König sein, eindeutig. Mindestens Fürst oder irgendwas Hochrangiges, was ich so kenne aus meiner Nation. Und wir nehmen die Umstände. Und wir sagen, ja, das können wir nicht und das ist zu schwierig und das geht nicht. Ihr Lieben, wer hat dich gerufen? Vor wem wirst du einmal stehen? Du wirst nicht vor dem Bischof stehen, du wirst nicht vor dem Papst stehen, du wirst vor Jesus, dem Herrn stehen. Und er wird sagen, was hast du getan mit der Wahrheit? Wer hat dir das Recht gegeben, zu sagen, ja, das ist ja nur eine kleine, unbedeutende Sache und darüber gibt es ja auch immerhin sehr verschiedene Meinungen. Solange du auf Menschen hörst, gibt es verschiedene Meinungen. Wenn du anfängst zu sagen, die Bibel ist Gottes Wort, da wirst du ganz schnell aus der Verwirrung herauskommen. Ich habe nie eine Lehre über Taufe bekommen. Ich war in tiefster Dunkelheit und war von Dämonen geplagt. Und ich habe so viel dummes Zeug gemacht in meinem Leben. Und dann ist Christus eingebrochen in mein Leben. Und als ich mich bekehrt habe, Ich habe gewusst, ich habe noch gar nicht das in der Bibel gesehen, ich habe gewusst, ich muss mich taufen lassen. Da saß ich da in der Gemeinde, war ganz frisch bekehrt und die Reden davon in 4 Wochen ist Taufe. Und ich habe gewusst, ich muss dabei sein, ich muss dabei sein. Und das war gegen die Regeln. Man kann nicht einen 4 Wochen Neubekehrten, der noch aus der Welt kommt und so eine Jeans anzieht, den kann man nicht taufen, das geht nicht. Der muss erstmal sich bewähren. Dann müssen wir erstmal gucken, ob das auch echt ist, ob der auch seinen Platz einnimmt im Männerchor. Dann wollen wir mal schauen nach ein paar Jahren, ob das dann so akzeptabel ist, dass wir ihn taufen dürfen. Aber Gott hat ein Wunder getan. Ich hatte so ein Verlangen. Ich habe gesagt, Leute, ich muss dabei sein. Ich weiß, ich muss mich taufen lassen. Und nach 4 Wochen, nachdem ich gläubig war, habe ich mich taufen lassen. Und das war ein Tag der Herrlichkeit. Ich kannte nicht das Wort, aber die Herrlichkeit Gottes ist auf mich gekommen an diesem Tag. Ich kam aus dem Wasser und der ganze Sonntag, ich schwebte wie auf Flügeln und die Herrlichkeit Gottes war auf mir. Oh, es war wunderbar. Gott war so nah, es war fantastisch. Gemeinde ist Gemeinde und Welt ist Welt. Und wir haben diese Vermischung, dass wir die Welt in die Gemeinde lassen und dann sagen wir, ja, bei uns geht's nicht richtig vorwärts. Kannst du mal beten für meine Gemeinde? Nein, wir setzen uns mal hin, wir schauen mal an, was ist Gemeinde? Und wenn wir dann zu den Ältesten kommen, dann sehen wir, dass noch nicht einmal Kinder Gottes, die von Neuem geboren sind und erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, noch nicht einmal das Recht haben, die Ältesten zu wählen. Wie viel weniger dann die Heiden? Ja, der Gemeindekirchenvorstand wird gewählt von Menschen, ob die gläubig sind oder nicht. Wo ist das in der Bibel? Das sind menschliche Erfindungen. Und lass uns doch einmal den Mut haben, menschliche Erfindungen zu nennen. Paulus sagt, sie folgen den Fabeln nach. Was sind Fabeln? Das ist nicht Fontaine, oder wie heißt der? Fontane? Nee, nicht Fontane. Nee, das ist nicht Fontane. Fontane war der Dichter aus Brandenburg. Irgendein Fabeldichter. Ja, das sind nicht diese Fabeln, sondern Fabeln bedeutet menschliche Erfindungen. Menschliche Erfindungen, menschliche Erdichtungen. Und wenn einer willkürlich sagt, bis jetzt war Gemeinde Leute, die bekehrt waren. Jetzt haben wir eine neue Form von Gemeinde. Jetzt ist Welt und Gemeinde in ein Ding. Was ist das? Eine Fabel, eine menschliche Erdichtung. Und es breitet sich eine Atmosphäre aus in unserem Land, dass man den Kopf einzieht und sagt, ich weiß, dass das so ist, aber sag es nicht. Und wir müssen dagegen unsere Stimme erheben. Wenn nicht jetzt, ein paar Jahre später, und der antichristliche Geist der Einschüchterung wird so massiv über die Gemeinde kommen, dass wir die einfachsten Dinge preisgeben. Und schlussendlich werden wir preisgeben. Jesus ist der einzige Name, durch den ein Mensch errettet wird. Das ganze Ziel des antichristlichen Geistes geht eigentlich um diesen Vers. Es ist kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, darin wir sollen errettet werden. Das letztendliche Ziel des antichristlichen Geistes, das alles aufzuweichen, betrifft diesen Punkt. Durch Christus wird man errettet und wer Christus nicht als Herrn annimmt, geht verloren. Dieser Absolutheitsanspruch, er ist der einzige Weg. Und wir werden das sehen, wie das immer stärker in Frage gestellt wird. Immer stärker. Und wenn wir heute nicht bei ganz simplen Dingen unsere Fahne erheben und sagen, Entschuldigung, wir sind gegen niemanden, wir segnen euch, aber wir wollen tun, was die Bibel sagt. Und es muss erlaubt sein zu sagen, dass ihr die Schrift verdreht und dass das nicht akzeptabel ist. Es muss erlaubt sein. Halleluja. Wo waren wir? Wir wollten eigentlich mal die apostolische Vollmacht anschauen. Sind wir irgendwie nicht weit? Ach, verwirrendes Evangelium, da waren wir stehen geblieben. Galater 1, Vers 8. Wenn aber auch wir, also Paulus sagt, ich bin genauso, werde genauso gemessen wie irgendwer sonst. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigt, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, so sei er unser ökumenischer Gebetspartner. Ach nee. So sei er verflucht. Wie wir früher gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündet, entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott, oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Ich tue euch aber kund, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von menschlicher Art ist. Ich habe es nämlich weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch Offenbarung Christi. Gestern haben wir gesprochen über den Bauplan vom Himmel. Gott sagt zu Mose, mach es genau so, wie ich es dir im Himmel gezeigt habe. Nach dem Urbild, genau so, wie ich es dir gezeigt habe, sollst du es machen. Und Paulus sagt, ich bin der weise Baumeister. Ich habe eine Offenbarung bekommen. Ich habe von Gott bekommen, was Gemeinde ist, was das Evangelium ist, warum die Gemeinde Älteste braucht, warum die Gemeinde dies und das und jenes braucht. Das ist von Offenbarung, per Offenbarung vom Himmel gekommen. Weder Paulus noch irgendein anderer hat das Recht zu sagen, ja, aber wir fühlen uns geleitet, heute das anders zu machen. Wir dürfen das nicht antasten. Und Paulus macht das so stark. Und wenn er hier wäre, er würde bei diesen Dingen nicht mitmachen. Ja? Mit einer solchen Haltung, wenn du was anderes tust als mein Evangelium, dann bist du verflucht. Bist du nicht mehr diskussionsfähig. Da bist du nicht mehr kompromissbereit. Da bist du nicht mehr einreihbar in einer Reihe von verschiedenen, einander widersprechenden Dingen. Das ist total. Entweder der spinnt, der hat jeden Bezug zur Realität verloren, entweder der ist völlig anmaßend, abgedreht, oder es ist die Wahrheit. Da gibt es nichts dazwischen, da kann man nicht sagen, naja, interessante Meinung, sehe ich etwas anders, aber doch immerhin danke für den Beitrag. Das Evangelium ist klar. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Sagt, ich bin für Jesus, aber hack das Bär ab. Schlag den Bär tot. Und Paulus, hier wieder ein Zitat aus dem Buch, aus dem ich gestern euch schon was vorgelesen habe. Dem Paulus war die unverfälschte Lehre des Evangeliums so kostbar, dass er mit der ihm gegebenen Autorität im Namen des Herrn Gericht übte an denjenigen, die sich als Gläubige an Gottes Wahrheit vergingen. Guter Satz, ne? 1. Timotheus 1, Vers 20. Paulus spricht hier von Menschen, die die Gläubigen verwirren. Unter ihnen sind Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie zurechtgewiesen werden, nicht zu lästern. Was denkst du, wenn heute in der christlichen Landschaft in Deutschland jemand in apostolischer Vollmacht auftreten würde und würde sagen, da sind die und die Menschen und die bringen Irrlehre und wir haben sie dem Satan übergeben. Was denkst du, was passieren würde? Würde er vielleicht sagen, wow, endlich die Ordnung Gottes kommt, die Furcht Gottes kommt zurück. Halleluja, würden sie applaudieren? Die würden pfeifen, die würden schreien, die würden sagen, was ist denn jetzt los? Sowas Herzloses, sowas Liebloses. Und Paulus tut nicht nur solche Dinge, es ist nicht die einzige Stelle, wo er beschreibt, dass er Menschen, die in totaler Gegnerschaft zu Gott leben, aber sich Gläubige nennen, ja, dass er sie zum Gericht dem Satan übergibt. Das heißt, ihr Körper kommt, der Schutz Gottes wird ihnen genommen, der Feind bekommt Raum, sich zu quälen, damit aber ihr Geist gerettet wird. Das ist nicht ewige Verdammnis. Paulus hat kein Recht, Menschen in Verdammnis zu schicken. Aber er hat Recht, Menschen den Schutz Gottes zu entziehen. Und wenn der Schutz Gottes entzogen wird, dass sie nicht mehr Teil der Gemeinde sind, dann kommen die Mächte der Finsternis gegen diesen Menschen. Aber heute glauben wir all diese Dinge nicht. Wir sehnen uns auch nicht danach, dass es zurückkommt. Wenn du aus einer Gemeinde rausgehst, kein Problem, dann kannst du in eine andere gehen. Wenn du da rausgeschmissen wirst wegen Ehebruch, kannst du in eine andere Gemeinde gehen, kannst du noch Ältester werden. Alles kein Problem heute. Wir haben ein Riesen durcheinander. Und wir haben es deswegen, weil wir diesen Schlamassel uns selber eingebrockt haben. Weil wir nicht nach den Ordnungen Gottes denken und handeln. Und die einzige Chance, dass die Herrlichkeit zur Gemeinde kommt, ist, dass die Ordnung Gottes in der Gemeinde wieder aufgerichtet wird. Das ist die einzige Chance. Denkt an diese Prophetie. Einer Gemeinde ohne Vermischung wird der Geist ohne Maß gegeben werden. Und der Herr stellt seine Gemeinde wieder her. Und das sind die ersten Dinge, dass wir verstehen. Was ist Bekehrung? Was ist Taufe? Was bedeutet die Geistestaufe oder die Erfüllung mit dem Heiligen Geist? Was bedeutet sie und warum ist sie wichtig? Und wie kommt sie in das Leben von Menschen? Wir müssen das Thema Taufe jetzt irgendwie verlassen, sonst kommen wir überhaupt nicht voran hier. Wir sehen, dass am Anfang zu Pfingsten der Heilige Geist kam und in einer dramatischen Aktion sie erfüllt wurden vom Heiligen Geist. Es gab das Brausen eines mächtigen Windes, es gab die Feuerzungen, die auf sie kamen und dann gab es das Zeichen des Redens in neuen Sprachen. Und so begann die Gemeinde. Und Jesus hat gesagt, tut nichts, bevor ihr das nicht erlebt habt. Das wird die Kraft sein, die euch hilft, meine Zeugen zu sein. Wer kann heute sagen, ja, wir brauchen das nicht. Oder wie ich das oft höre, das Sprachenreden, das ist ja die geringste Gabe. Ich sage, genau, deswegen fangen wir da an. Und dann lass uns zu weiteren Dingen voranschreiten. Ja? Wer gibt uns das Recht? Gott gibt gute Gaben. Und dann sagen wir, das passt heute nicht mehr, das brauchen wir nicht. Als damals der Heilige Geist kam nach Deutschland, 1907, und dann diese ganzen Turbulenzen geschahen dann in Kassel und die Leiter in Berlin zusammengekommen sind, um diese berüchtigte Berliner Erklärung zu machen. Da ist einer der namhaftesten, bekanntesten deutschen Leiter damals aufgestanden und hat gesagt, Brüder, überlegt doch mal, warum sollte Gott so etwas tun, in der Versammlung durch jemanden mit einer fremden Sprache sprechen, die wir alle nicht verstehen, und dann muss ein anderer aufstehen und muss das Ganze interpretieren. Warum sollte Gott so etwas tun? Das macht doch keinen Sinn. Für mich das Schockierende ist nicht, dass ein führender Theologe und geistlicher Leiter so ein Statement abgelassen hat. Für mich ist das Phänomen, dass 70 Leute dort sitzen und nicht einer aufsteht und sagt, um was ist mit 1. Korinther 14? Nicht einer. Und du, wenn du das siehst, was in welchem Klima der Hetze und der Menschenfurcht und der Einschüchterung die Berliner Erklärung zustande gekommen ist, dann siehst du, was ihr Problem war. Totale Menschenabhängigkeit. Das ganze Ding ist geboren aus Angst. Das ganze Ding ist aus Angst geboren und es ist null und nichtig im Geist. Wir haben nicht das Recht zu sagen, ja, warum sollte Gott das tun? Gott ist Gott, der kann alles tun. Einmal hatte ich mir erlaubt, in ein E-Mail-Forum von Pastoren so eine Meldung reinzugeben. Das war, glaube ich, ein Bericht irgendwie von irgendwo von Südamerika über wie dort die Kraft Gottes wirkt und wie Menschen goldene Zahnfüllung bekommen und Plomben bekommen. In riesiger Zahl. Das geschieht sehr oft durch den Dienst von Anaconda, aber das ist ein weit verbreitetes Phänomen da. Und irgendwie habe ich das da reingetan. Einfach nur so als, hey, freut euch Leute, Gott macht was Nettes und es ist doch wunderbar. Ja? Und das hat eine kleine Diskussion ausgelöst. Einige waren dafür, andere waren dagegen und dann die gleichen Stimmen. Das macht doch keinen Sinn. Warum sollte Gott so etwas tun? Und dann schrieb einer, und das fand ich den schönsten Beitrag. Er sagt, Leute, ich war jahrelang Missionar in Kuba. Goldene Zahnfüllung, das haben wir immer gehabt. Der Unterschied zwischen Kuba und Deutschland ist, wenn Gott Menschen berührt und ihnen goldene Zahnfüllung gibt. In Kuba, sie freuen sich und sie preisen Gott. Und in Deutschland diskutieren sie und sagen, warum sollte Gott sowas tun? Das ist der Unterschied. Ihr Lieben, wir brauchen Offenbarung, dass Gott Gott ist und wir sind nicht Gott. Lasst uns flehen um diese Offenbarung, dass wir sie haben und dass wir sie weitertragen. Und den Menschen in ihrer Menschenweisheit entgegentreten und sagen, entschuldige bitte, hast du schon mal daran gedacht, dass Gott Gott ist? Du hast deine Weisheit, aber er hat seine Weisheit. Und ich weiß nicht, was du machen wirst in Zukunft, aber ich gehe mit der Weisheit Gottes. Halleluja. Und dann sehen wir später, etliche Jahre später, Petrus kommt zu Cornelius, zu dem Heiden, und er wird dort genötigt, das Evangelium zu verkündigen. Und während er das Evangelium verkündigt, kommt der Heilige Geist auf die Menschen und sie werden erfüllt vom Heiligen Geist. Und sie fangen an, in neuen Sprachen zu sprechen. Das war ein Riesenschock für Petrus, weil bis dahin sie das nicht für möglich gehalten haben, dass die Heiden auch das bekommen können. Bis dahin, obwohl Jesus ihnen gesagt hatte, predigt das Evangelium, alle Nationen, nicht nur den Juden in der ganzen Welt, alle Nationen. Aber sie haben das Wort des Herrn gehört, aber sie waren gebunden in ihrer Tradition. Sogar als Apostel. Wenn das Aposteln passiert ist, lass uns doch großzügig sein und sagen, dann kann das bei uns möglicherweise auch passieren. Dass wir Dinge gedacht haben, die sind für uns total selbstverständlich und wir haben sie niemals geprüft in der Bibel. Aber wenn wir sie prüfen würden, wir würden feststellen, wir sind im Irrtum. Und ihr Lieben, es macht ja nichts. Dann sagen wir haben uns geirrt, aber wir sind immer noch Kind Gottes. Und dann haben wir eine Sache besser gemacht und wir kommen weiter. Und jedenfalls wurde der Heilige Geist gegeben und es gab einen riesen Trubel und dann haben sie herausgefunden, ja, wenn sie den Heiligen Geist haben, wenn die jetzt in neuen Sprachen sprechen, das kann ja nur bedeuten, die sind auch wiedergeboren, weil nur wiedergeborene Kinder Gottes bekommen den Heiligen Geist. Aber wenn die wiedergeboren sind, dann müssen wir die jetzt auch taufen. Und das war der Skandal. Petrus, komm mal nach Hause. Wir hören hier merkwürdige Dinge. Du hast jetzt Heiden getauft. Und Petrus war fein raus. Er sagt, Leute, ich habe mit dem Ganzen nichts zu tun. Ja. Ehrlich, ich stand vor den Leuten, ich habe nur gesagt, wer Jesus ist, was Jesus getan hat, warum Jesus gekommen ist. Und als ich das ihnen allen erklärt habe, die saßen da mit solchen Augen und waren so ergriffen. Und auf einmal kam der Heilige Geist auf die und die fing an, in neuen Zungen zu sprechen. Ich habe auf niemanden die Hände gelegt, ich habe damit nichts zu tun, ehrlich. Aber jetzt waren sie Kind Gottes, was sollten wir denn machen? Jetzt sind sie doch Kind Gottes geworden. Das hat zwar meine Theologie gesprengt und sprengt jetzt auch eure, aber was sollte ich denn machen? Da mussten sie doch getauft werden. Und Petrus sagt, sie haben den Heiligen Geist empfangen, gleich wie auch wir am Anfang. Aber wenn du Pfingsten vergleichst mit Apostelgeschichte 10, siehst du dramatische Unterschiede. Kein mächtiger Wind, keine Feuerzungen. Das Einzige, was identisch ist, ist Reden in neuen Sprachen. So, was sagt mir das? Dieses Zeichen des Redens in neuen Sprachen ist das gewesen, was Petrus, er sagt es auch selber, als wir sie hörten in neuen Sprachen sprechen, da haben wir gewusst. Ja, die haben es jetzt. Die haben das Gleiche, wie wir auch haben. Und wir sehen in Apostelgeschichte, sie haben nicht die Mentalität gehabt, wir sind offen und wenn der Herr das schenken möchte, dann wird er das tun, aber wir wollen nicht nachhelfen. Wir überlassen das Gott. Wenn Menschen sich bekehrt haben, ob das Apostelgeschichte 9 war, Saulus von Tarsus, man ging hin, hat gebetet für die Erfüllung im Heiligen Geist. Apostelgeschichte 8, Samaria, die Menschen haben sich bekehrt. Wie heißt es dort? Als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen habe, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Als diese hinabgekommen waren, beten sie für sie. Warum? Damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Es war den Aposteln wichtig, dass diese Neubekehrten so starten, wie sie gestartet haben. Die haben nicht gesagt, mal sehen, wir sind ja jetzt pfingstlich charismatisch, mal sehen, ob das vielleicht in Samaria mehr evangelikale Richtung annehmen wird. Sie haben nicht pluralistisch gedacht. Sie haben gesagt, es gibt nur ein Evangelium, es gibt nur eine Art, Jesus nachzufolgen und das ist die nach dem Buch. Und das heißt Buße, Glauben, Taufe und Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Die ersten Stationen haben sie hinter sich, jetzt helfen wir ihnen, den Heiligen Geist zu empfangen. Sie haben sie gelehrt, sie haben für sie gebetet und Hände aufgelegt und es hat funktioniert. Wer sagt uns heute, ja weißt du, wir in unserer Gemeinde, wir sind da, wir sind nicht so eng, wir sind da mehr frei, wir überlassen das jedem Einzelnen. Ich sage so, dann tust du es aber nicht so wie die Apostel. Die haben das nicht dem Einzelnen überlassen. Die haben nicht gesagt, du hast dich jetzt bekehrt, du pass mal auf, da ist jetzt der nächste Schritt zugegeben, der ist ein bisschen peinlich, der heißt Taufe. Könntest du dir vielleicht vorstellen, ich meine, bei Apostelgeschichte 10 heißt es, Petrus befahl, dass man sie taufen ließe. Der hat die nicht mal gefragt, der hat gesagt, so, ihr habt euch bekehrt, klasse, dann sage ich euch was Tolles, der nächste Schritt heißt Taufe. Der hat das befohlen. Apostel befehlen die Gebote des Herrn. Und wenn das wiederkommt, und dafür müssen wir beten, dass die apostolische Vollmacht wieder zurückgegeben wird, dann wird dieses Chaos aufhören. Zumindest bei denen, die sagen, ich will Jesus und sonst gar nichts. Und ich will Jesus zu seinen Bedingungen. Dann wird das Chaos aufhören. Glaub es mir. Dieses Durcheinander, das wir haben. Und all diese Diskussion und all diese Dinge dort, das ist alles überflüssig. Es ist so klar geschrieben, wenn Paulus sagt, ja, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Jeder Mensch, der versteht, was Sprache ist und was welche Worte bedeuten, kann daraus auch als Ungläubiger einen Schluss ziehen. Aha, also man kann gläubig werden, ohne den Heiligen Geist zu empfangen. Sonst würde diese Frage keinen Sinn machen. Das versteht jeder Heide auf der Straße. Der sagt, ich weiß jetzt nicht, was gläubig ist, ich weiß nicht, was Heilig Geist ist, aber ich weiß eins, dieser Satz besagt, man kann A haben, ohne B zu haben. Das versteht jeder Mensch. Aber dann gehst du vor Gläubige und erklärst ihnen das und dann protestieren die und sagen, das ist ja Pfingstlehre. Nein, das ist Himmelslehre. Das ist einfach das Wort Gottes. Halleluja. Amen. Lass das mal sacken, jetzt trinken wir erstmal darauf einen Kaffee.